Wie soll man sie nennen? Sicherheitsfirmen, Privatarmeen, moderne Söldner? Ob in Afghanistan oder im Irak, Firmen wie Blackwater profitieren von der Privatisierung der Kriege. Militäraktionen werden zum Geschäft für Firmen, die in einer rechtlichen Grauzone agieren. Die Firma Blackwater, die übrigens heute nicht mehr so heißt, hatte 2007 im Irak Schlagzeilen gemacht, als deren Angestellte in Bagdad 17 Zivilisten erschossen. Diese Kriegsgeschäfte bringt nun der Theaterregisseur Hans-Werner Krösinger im Berliner Theater Hebbel am Ufer auf die Bühne. Heute Abend ist Premiere von Blackwater Private Military Companies. Schön, dass Sie hier sind, Herr Krösing.
Danke für die Einladung.
Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Na, ich hatte viel darüber gelesen und so, und natürlich als damals, als Balucha passiert ist, war man aufmerksam geworden. Aber interessant ist ja, an dem ganzen Phänomen. Also naja, als es den Einsatz gab, wo 4 Angehörige von Blackwater zu Tode gekommen sind und dann später halt der Einsatz in Bagdad, wo so viele Zivilisten getötet wurden. Und zum ersten Mal wurde man auf was aufmerksam, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es das gab. Also, dass da private militärische Sicherheitskräfte tätig sind, die keinerlei staatlichen Kontrolle unterliegen, die nicht zum Militär gehören, die Immunität genießen und dass es einen Markt gibt, der einfach weltweit funktioniert. Es ist eine boomende Branche, quasi seit dem 11. September. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und zu forschen, also wo kommt das eigentlich her? Und waren dann sehr überrascht festzustellen, dass das, was für uns so selbstverständlich ist, das Gewaltmonopol des Staates, eine relativ neue Errungenschaft ist. Das ist ja sowas, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es das ja eigentlich nicht. Und im Moment ist der Staat gerade dabei, sich von was zu verabschieden, was eigentlich eines seiner konstituierenden Elemente ist. Die ganze Situation hat sich halt verändert, dramatisch verändert nach dem Ende des Kalten Krieges, weil plötzlich gab es ein Überangebot an militärischen Sicherheitskräften und es gab ein Überangebot an Waffen, also aus dem ehemaligen Ostblockländern zum Beispiel. Und wir haben uns dann versucht, damit zu beschäftigen, was waren denn so die ersten erfolgreichen Firmen? Und eine der ersten erfolgreichen Firmen, die wir auch ins Stück integriert haben, ist eine südafrikanische Firma, Executive Outcomes. Die südafrikanische Regierung hat nach dem Ende der Apartheid-Regierung 60.000 Militärangehörige entlassen. Die waren natürlich spezialisiert auf Kampfeinsätze. Und die fähigsten von denen, wenn man es jetzt mal einfach neutral betrachtet, gründen dann eine private Söldnerfirma. Eine private Dienstleistungsfirma für militärische Aufgaben, Executive Outcomes.
So eine Situation ist ja nicht neu. Man erinnert sich 1918, in Deutschland gab es auch viele arbeitslose Soldaten plötzlich. Schöner Gigolo, armer Gigolo ist ja ein Lied, wo man sich vielleicht noch dran erinnert. Sie haben gerade gesagt, es gab ein Überangebot an arbeitslosen Soldaten und ein Überangebot an Waffen und es fehlten daher dummerweise die Nachfrage.
Richtig, aber es gab
nun
immer
wieder.
Nun
kommen wir dann zu dem Punkt, wo dann sozusagen die Konflikte, dann die Kriege dann ins Spiel kommen, oder?
Genau, es gibt die Konflikte und das sind ja diese neuen Konflikte. Man nennt das so kleine und große Kriege und die Zahl der kleinen Kriege, der Guerillakriege hat halt zugenommen und die großen Armeen sind im Prinzip darauf gar nicht vorbereitet. Also braucht man schnelle Eingreifkommandos. Und was interessant ist in den Söldnerfirmen, das ist, Söldner war ja ein negativ besetzter Begriff. Und plötzlich verändert sich das, weil plötzlich gründen diese, also bei Executive Outcomes kann man sehr gut nachvollziehen, gründen eine Firma, die nicht nur einen militärischen Arm hat, also nicht nur ein militärischer Sicherheitsdienstleister ist, sondern die auch durchaus in der Lage ist, Logistik zu übernehmen, die kooperiert mit einer Bergbaufirma, die sich, wenn die Regierung kein Geld hat, sie zu bezahlen, dann auch mit Schürfrechten vergüten lässt. Und plötzlich hat man an der Börse notierte Unternehmen.
Eigentlich ist es ja eine logische Entwicklung. Also wenn alles privatisiert wird, warum sollten dann nicht auch Armeen privatisiert werden? Was ist es, was Sie an dieser Geschichte so faszinierend hat oder berührt hat, so das, was Sie jetzt angesprochen hat, dass Sie darüber jetzt ein Stück machen?
Was mich fasziniert hat, war einfach der Fakt, dass es das gab. Dass es in diesem ganzen Privatisierungsmarkt, den wir haben, wo der Staat sich von immer mehr Aufgaben verabschiedet, plötzlich wird Gewalt zu einer Dienstleistungsware. Und plötzlich gibt es einen professionellen Anbieter von Gewalt, der das auch hervorragend ausführt. Aber
Sie sagen natürlich, Sie sind ein Anbieter von Sicherheit, im ganzen Gegenteil.
Ja, natürlich, Gewalt. Aber Sicherheit ist ein sehr geräumiger Begriff, da kann man viel reinpacken. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel bei Executive Outcomes beim Einsatz in Angola, die schützen dann natürlich das, wo investiert wird. Also sie schützen ihren Auftraggeber. Das heißt, man kann sich Szenarien vorstellen, dass in einem Staatsgebiet nicht mehr für die Sicherheit der Bürger garantiert wird, sondern dass nur da Sicherheit herrscht, wo es eine vernünftige Investition gab, wo es jemanden gibt, der sich dafür interessiert, dass diese Region des Staates funktioniert. Und die Sicherheitsdiskussion ist ja was, was durchaus aktuell ist. Wir hören ja auch ständig, dass Sicherheit unser größtes Problem ist.
Herr Krösinger, Sie haben ja bisher eine ganze Reihe von dokumentarischen Theateraufführungen gemacht, unter anderem über den Eichmann-Prozess und den Deutschen Herbst, aber auch über die Völkermorde in Armenien und in Ruanda, über den NATO-Einsatz im Kosovo, über den Bürgerkrieg im Libanon. Das sind alles jetzt die Privatarmeen, das sind alles Aufführung über Konflikte, ja, über Kriege. Ich habe mich gefragt, wie kommt diese Faszination für diese gewalttätigen Themen?
Im Theater geht es um Konflikte. Also Theater ist ein Medium, in dem man Konflikte behandeln kann. Und ich glaube, das sind Stoffe, das sollte man nicht unbedingt jetzt nur dem Fernsehen überlassen oder nur den Zeitungen. Und die große Fähigkeit, die das Theater halt hat, ist, einen Konflikt nochmal aus anderen Perspektiven zu beleuchten und einen anderen Referenzraum aufzumachen. Also wenn Sie gerade das Armenien-Stück ansprachen, wir hatten das zum Beispiel so, dass wir ein Stück gemacht haben über den Völkermord an den Armeniern. Und da hatten sie eine Situation, dass Türken, Armenier und Deutsche im Publikum sitzen. Und die Deutschen waren sehr überrascht zu erfahren, inwieweit die Verstrickung der Deutschen in diesen Völkermord hineinwirken. Weil die sorgfältigsten Quellen, die wir haben, sind von deutschen Militärangehörigen und deutschen Staatsbürgern, die sich zu dem Zeitpunkt in Armenien, also in der Türkei, aufgehalten haben. Und wenn sie das verhandeln in einem Theater, in einer Theatersituation, da haben sie natürlich eine völlig andere Aufmerksamkeit, eine völlig andere Energie im Raum, als wenn sie zu Hause ein Sachbuch lesen. Also um es aus einer Aufführung zu beschreiben, da sagt eine von den Schauspielerinnen, das türkische Volk hat das nicht gewusst in der Rolle eines Staatsanwaltes. Da haben sie eine Stimme aus dem Publikum, die ruft hinein, das stimmt nicht. Da haben sie Totenstille im Theater, weil kein Mensch weiß, was da als nächstes passiert. Dann passierte glücklicherweise nichts, dann geht die Aufführung weiter und nach der Vorstellung kam ein alter Mann zu mir, der sagt, Entschuldigung, Sie haben Sie das Stück gemacht? Dann sagte ich, ja, warum? Naja, es gab ja diese Stelle in diesem Stück, da sagt die eine Schauspielerin, da das türkische Volk hat das nicht gewusst. Und dann hörte ich diese Stimme im Raum, die sagte, das stimmt nicht. Und da war ich sehr froh über die Stimme und dann bin ich sehr erschrocken, weil das meine Stimme war. Meine Toten sitzen so unter meiner Haut. Ich habe so viele Familienangehörige verloren, dass es aus mir rausgebrochen ist. Und das heißt, das Theater ist in der Lage, einen Raum herzustellen, der so eine Intensität schafft, dass das passiert. Dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu begegnen, dem ich sonst nicht unbedingt begegnen möchte. Und ich glaube, es ist notwendig, sich mit den Konflikten, die da sind, auseinanderzusetzen.
Der Theaterregisseur Hans-Werner Krösinger im Deutschlandradio Kultur. Herr Krösinger, wie machen Sie das dann bei Blackwater heute Abend? Verraten Sie uns ein bisschen was?
Was für uns ganz wichtig war, dass wir gesagt haben, lass uns versuchen, das Stück zu beschreiben aus der Perspektive eines Anbieters, also aus der Perspektive einer Firma. Weil wenn es den Gewaltmarkt nun mal gibt und es gibt jemanden, der sehr qualifiziert dafür ist, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, dann geben wir dem mal den Raum und gucken mal, aus welcher Perspektive der auf die Welt schaut. Wie verhält er sich? Wie reagiert er? Was tut er? Was will er? Und was für uns dann ganz wichtig war, dass es, was ich vorher nicht wusste, dass es halt eigentlich ein sehr altes Phänomen ist, Söldnertum. Dass man versucht, eine Brücke herzustellen mit was, von dem man gedacht hat, dass es vorbei ist, dass wir Dokumente nehmen, weil man sagt immer, das ist so weit weg, das kann irgendwo passieren, das ist also in Europa schon mal gar nicht. Wir haben ein Landsknechtstagebuch aus dem 30-jährigen Krieg. Der beschreibt halt aus der Sicht so eines einfachen Landsknechts, was er da eigentlich tut.
Also als Söldners.
Genau, wenn er als Söldner unterwegs ist. Mhm. Und das ist genau das, was Sie eben nicht finden in den Materialien von diesen Firmen. Und wir kontrastieren jetzt diese Landsknechtgeschichte mit dieser sehr sauberen Sprache, dieser Firmensprache, wo die Dienstleistung im militärischen Bereich, die auch durchaus tötend sein können, was klingt aber alles so clean und so sauber, da wird einfach ein Produkt verkauft. Es gibt da nichts Schmutziges. Das ist fast zu schön.
Und ich habe gehört, es treten Frauen auf, nur Frauen.
Genau, es treten nur
keine
Frauen.
Soldaten.
Genau, wir haben nur Frauen. Wir haben 5 Frauen, die das Material erarbeitet haben. Wir fangen immer an, dass bei uns gibt kein fertiges Stück. Wir haben sehr viel an Material, also wir arbeiten so aktiv an der Vernichtung des deutschen Waldes. Wir haben Berge von Material und die Schauspieler suchen dann das raus, was sie interessiert. Und aus diesem Materialpool ergibt sich dann das Material für das Stück. Und so hat jeder aufgrund seiner persönlichen Vorlieben halt das rausgesucht, was für ihn relevant ist, was er interessant findet. Und daraus hat man die Grundlage jetzt entwickelt für den Stücktext. Und das sind sehr viele Facetten dieses Phänomens. Und die Frauen präsentieren das sehr freundlich, sehr nüchtern, sehr sachlich. Aber trotzdem kommt das, was da drunter liegt, nämlich die scheinbare Abwesenheit der Kämpfer, umso deutlicher zum Vorschein.
Wenn wir mal beim dokumentarischen Theater bleiben, Ihr Regiekollege Volker Lösch geht ja in eine ganz andere Richtung, mehr so in Agitprop, sagen wir mal. Wenn er zum Beispiel Hartz-IV-Bezieher auf die Bühne stellt, die dann in Hamburg die Adressen von Millionären vorlesen. Sie arbeiten mit Schauspielern, bei Ihnen ist sozusagen das Authentische, das Selbsterlebte ist nicht das Entscheidende.
Nee, es geht also bei dem, was Volker macht. Also Volker, der gibt den Leuten ja einen Raum und integriert sie in ein Bühnengeschehen, in eine Geschichte. Und Volker hat ein anderes Interesse. Das ist bei dem, was ich mache, mir geht's um Beschreibung von Welt. Also wir werden bestimmte Sachen für uns festgehalten, in welcher Sprache überliefert die, weil wir verständigen uns. Wir sind ja an den wenigsten Orten präsent. Also ich war nicht in Bagdad, ich war nicht im Kriegsgebiet, ich habe daran nicht teilgenommen. Was ich aber habe, es gibt das Material, wie das für mich beschrieben wird. Und das heißt, wenn man eine Beschreibungshoheit hat, die liegt in der Sprache von dem, was ich, wie ich über Dinge berichte. Und Theater hat für mich in erster Linie mit Sprache zu tun. Das heißt, ich nehme mir jetzt diese Beschreibung von Welt und konstruiere daraus eine neue Beschreibung. Und die Beschreibung ist vielleicht durchlässiger und brüchiger als das, was ich habe, wenn ich mich nur in dem geschlossenen System dieser Firma befinde oder dieser Perspektive.
Sie haben gerade gesagt, das Wichtige ist die Sprache. Und in ganz vielen Kritiken über Ihre Theaterstücke ist zu lesen, dass Sie intelligentes Theater machten. Das klingt nach einem sehr analytischen und unsinnlichen Zugang.
Es ist ein sehr analytischer Zugang, aber das muss nicht unsinnlich sein. Weil es gibt so eine Lust am Denken, also Denken macht Spaß und man übersetzt das ja durchaus in szenische Vorgänge. Und die szenischen Vorgänge entwickeln natürlich wieder eine Kraft. Aber es geht jetzt nicht darum, eine Sache nacherlebbar zu machen. So ist jetzt nicht so, man soll da jetzt nicht unbedingt mitfühlen und das funktioniert auch nicht nach den Regeln von Fernsehdramaturgie. Das ist sehr anspruchsvoll. Das ist sehr, wie soll man das sagen, das fordert den Zuschauer. Also wir geben dem Zuschauer mehr, wir packen ihm mehr auf, als er erstmal tragen kann. Und dann muss er seinen Weg darin finden und muss das für sich wieder organisieren, das Material. Aber es ist eine Einladung ans Publikum.
Eine Einladung wozu?
Eine Einladung zum Denken.